Sehr geehrter Herr Präses, sehr geehrter Herr Bischof, sehr geehrter Herr Superintendent, ich bedanke mich herzlich dafür, eingeladen worden zu sein und zum Thema Teilhabe, Gesundheit und Sinnerfüllung zu sprechen. Ich möchte beginnen mit einem Gedicht des Barockschriftstellers Andreas Gryphius, das für unsere Deutung des Alters von großer Bedeutung ist. Andreas Gryphius hat gelebt von 1616 bis 1664. Und bei der Auseinandersetzung mit seinem Werk sind wir immer wieder beeindruckt, wie es ihm gelingt, aus den Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges heraus, aus dem Motiv des Vanitas, Vanitatum Vanitas, eine bemerkenswerte Anthropologie zu erarbeiten, die auf das Schöpferische des Menschen verweist. Wir lesen bei ihm in seinen Betrachtungen zur Zeit: Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa mögen kommen. Der Augenblick ist mein, und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Aus einer psychologischen, aus einer neuropsychologischen Deutung heraus würden wir sagen, was hier angesprochen wird, ist die Aktualgenese, ist die Selbstaktualisierung. Aktualgenese, das bedeutet, dass wir in der Lage sind, in der konzentrierten Auseinandersetzung mit einer Situation Neues zu lernen, neue Denkstrategien, neue Handlungsstrategien zu erwerben und einzusetzen. Und Selbstaktualisierung beschreibt unserer Theorie zufolge das grundlegende Motiv, die grundlegende Tendenz des Psychen, sich auszudrücken, sich mitzuteilen, sich zu differenzieren. Diese Aktualgenese, also ich bin fähig, etwas Neues zu lernen, diese Selbstaktualisierung, das Psyche zeigt eine grundlegende Tendenz, sich auszudrücken, sich mitzuteilen und zu differenzieren, finden wir in einer bemerkenswerten Weise in diesem Gedicht angesprochen. Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen, das ist die Vergangenheitsperspektive. Mein sind die Jahre nicht, die etwa mögen kommen, das ist die Zukunftsperspektive. Der Augenblick ist mein, und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Damit ist die Gegenwartsperspektive angesprochen. Warum diese Auseinandersetzung mit diesem Gedicht zu diesem Zeitpunkt meines Vortrags? Das hat einfach damit zu tun, dass wir in allen Lebensphasen, sogar in den letzten Minuten unseres Lebens, eine bemerkenswerte Tendenz zur Selbstaktualisierung des Psychischen beobachten können. Wenn Sie in der Palliativversorgung tätig sind, Herr Nagel kann dies bestätigen, wenn Sie in der Versorgung demenzkranker Menschen tätig sind, wenn Sie mit chronisch kranken Menschen zu tun haben, werden Sie immer dann, wenn sich die Umwelt stimulierend, aktivierend, respektzeigend, die Menschenwürde auch im Verhalten gegenüber dem anderen achtend, wenn sich die Umwelt in dieser Weise zeigt, spüren, dass sich das Psyche regt, dass es sich ausdrückt, dass es sich mitteilt, gegebenenfalls sogar weiter differenziert. Das ist eine unglaubliche Beobachtung, die Sie machen können und die dazu führt, dass Sie eine Demut vor dem anderen, dass Sie eine Demut vor der Schöpfung immer wieder auf das Neue ausbilden. Das ist etwas, meine Damen und Herren, das uns mit Blick auf das höhere Lebensalter sehr beschäftigt. Dass wir zunächst in einer Anthropologie, Anthropos Logos, wir fragen danach, was ist eigentlich das Wesen des Menschen, dass wir in einer Anthropologie darauf hinweisen, dass der Mensch, egal in welchem Alter er steht, ein bemerkenswertes schöpferisches Potenzial besitzt, also Möglichkeiten besitzt. Die Ausdrucksform dieses schöpferischen Potenzials ist sehr unterschiedlich. Sie ist auch von Lebensalter zu Lebensalter unterschiedlich, aber dieses Potenzial besteht. Erst dann, wenn wir uns diesen Punkt vor Augen führen, wird es uns auch gelingen, zu einer völlig veränderten Sicht des Alters zu finden. Wir werden beispielsweise nicht mehr dazu neigen, den Menschen nur noch von seinen körperlichen Prozessen, nur noch von seiner körperlichen Morphologie aus zu begreifen, sondern werden uns natürlich auch mit der Frage auseinandersetzen, wie sich uns die menschliche Existenz zeigt, wenn wir uns viel stärker auf seelische bzw. geistige Prozesse konzentrieren. Wir haben gerade eine umfangreiche Studie abgeschlossen zu den Sorgestrukturen in den höchsten Lebensaltern. Wir haben einfach mal uns eine Gruppe von 85 bis 100-jährigen Menschen herausgesucht, 400 Personen, die wir in einer sehr ausführlichen Untersuchung mal über 2 Stunden befragt haben, wie eigentlich die Lebensthemen bzw. die Daseinsthemen im hohen bzw. sehr hohen Lebensalter beschaffen seien. Und wir haben in dieser Studie etwas bestätigt gefunden, was für die Philosophie des Immanuel Levinas, die Philosophie des Anderen, ein zentrales Thema bildet. Ich will in Klammern sagen, wenn ich viele Kolleginnen und Kollegen aus der Altersforschung über das hohe Lebensalter sprechen höre, fällt mir immer wieder der Aspekt der Autonomie, fällt mir immer wieder der Aspekt der Selbstständigkeit und Selbstverantwortung auf, was ja sehr bedeutsam ist, dass wir immer wieder darauf hinweisen, wie können wir die Autonomie im Sinne von Selbstständigkeit und Selbstverantwortung bis in das höchste Lebensalter achten und durch ein Versorgungssystem erhalten. Präses Rikoski hat ja eben ganz ausdrücklich darauf hingewiesen. Was uns nun in dieser Studie so beeindruckt hat, dass die Frage der Autonomie, dass die Frage der Selbstständigkeit und der Selbstverantwortung zwar ein bedeutsames Thema bildete, aber nicht das Zentrale. Das zentrale Thema bildete die Sorge. Die Sorge für andere und die Sorge um andere. Nun müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie mit 485 bis 100-jährigen Menschen mehrstündige Interviews durchführen, dass dies eine Erfahrung ganz besonderer Art ist. Weil Sie natürlich hier mit einer Lebensphase konfrontiert sind, in der die Vulnerabilität, das heißt die Verletzlichkeit, die körperliche Verletzlichkeit, die kognitive Verletzlichkeit, in Teilen auch die emotionale Verletzlichkeit deutlich zunimmt. Vor allen Dingen die körperliche Verletzlichkeit tritt ja immer stärker in den Vordergrund. In unserem Fach mit Begriffen wie Multimorbidität bzw. chronischer Erkrankung umschrieben. Diese Verletzlichkeit wird natürlich auch in solchen Interviews sichtbar. Wenn Sie nur noch wenig reden, wenn Sie sich für die Fragen ebenso wie für die Antworten sehr viel Zeit nehmen müssen, wenn Interviews immer und immer wieder unterbrochen werden, weil die betreffende Person vielleicht akut etwas erschöpft ist und sich wieder akut erholen muss. Wenn man aber über diese Verletzlichkeit in diesem Falle hinweggeht, nicht in der Hinsicht, dass ich diese leugnen würde, sondern dass ich sagen würde, sie ist für mich jetzt nicht das zentrale Motiv, sondern die Botschaften, die kommuniziert werden, wenn man sich also für diese Botschaften sensibilisiert, erfährt man etwas ganz anderes. Die Sorge für, die Sorge um andere, die in einer sehr diskreten Art und Weise sich mitteilen kann, beziehungsweise die sich auch in folgender Weise mitteilt, wenn du nicht mehr die Möglichkeit hast, auch als hochbetagter Mensch, dich um andere zu sorgen, beziehungsweise für andere zu sorgen, fällst du aus der Welt. Das ist so wie im Palliativkontext. Wenn Sie mit Sterbenden sprechen, werden Sie irgendwann im Laufe eines Gesprächs mit der Frage konfrontiert werden, wer denkt an mich, wenn ich nicht mehr bin? Inwiefern lebe ich in anderen Menschen fort, wenn ich nicht mehr bin? Die Antwort auf diese Frage ist eine für den Prozess des Sterbens bedeutsame. Und in gleicher Weise ist die Antwort auf die Frage, habe ich die Möglichkeit, mich auch als ein hochbetagter Mensch, der in seiner Verletzlichkeit ja jedem deutlich erfahrbar ist, habe ich auch die Möglichkeit, als ein hochbetagter Mensch, mich um andere bzw. für andere zu sorgen. Die Antwort auf diese Frage ist essentiell. Wenn ich das in Klammern sagen darf, wir sind immer wieder beeindruckt, dass dieses Sorgemotiv uns auch entgegentritt, wenn wir es mit demenzkranken Menschen zu tun haben. Auch bei einer weit fortgeschrittenen Demenz werden Sie immer und immer wieder zu hören bekommen, dass demenzkranke Menschen versuchen, sich auf den anderen zu beziehen, beziehungsweise sich in den anderen wenigstens in Teilen hineinzuversetzen, die Erfahrung zu machen, für den anderen etwas tun zu können, was sich zum Teil in einer sehr einfachen Sprache, auch in sehr einfachen Bildern äußert. Hast du schon etwas zu essen bekommen? Soll ich dir noch etwas zu essen machen? Soll ich dir irgendwas zu trinken reichen? Ich habe den Eindruck, dass es dir augenblicklich gar nicht gut geht. Das sind Aussagen, die Sie durchaus von demenzkranken Menschen hören können, bei denen die Demenz schon deutlich weiter fortgeschritten ist. Es ist ein Sorgemotiv. Das ist mir, meine Damen und Herren, deswegen so wichtig, weil der Beginn der Auseinandersetzung mit völlig überholten Altersbildern vor allen Dingen da zu sehen ist, wo es um die Frage geht, inwiefern wir dieses Sorgemotiv anderer Menschen wahrnehmen, aufgreifen und zur Verwirklichung bringen. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen sagen, das ist essentiell. Wenn wir Teilhabe, wenn wir psychische Gesundheit, wenn wir Lebensqualität bis in das hohe Lebensalter hinein erhalten wollen, ist es schon wichtig, dass wir Menschen nicht nur in der Frage ansprechen, sind sie integriert, sind sie mit anderen zusammen, sondern dass wir sie auch und vor allen Dingen in der Frage ansprechen, inwiefern willst du, kannst du, möchtest du einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten? Und das Interessante ist ja, wenn Sie sich dann anschauen, wie der Beitrag eines hochbetagten Menschen aussehen kann, dass uns dies zutiefst in unserer Anthropologie und Ethik berührt. Warum? Denken Sie an die große altgriechische Formel des Herodot, der einmal gesagt hat, Leiden sind Lehren. Mathemata, patemata. Und einer seiner Schüler, Dionysios, sagte dann, ja, die Leiden, so schwer sie sind, können zu Lehren für andere Menschen werden. Patemata, paidoimeta, geneseta, tois, alois. Das ist eine große Philosophie, die sich dann in die christliche Philosophie wunderbar übersetzt hat, noch weitergeführt wurde, ausbuchstabiert wurde, sodass wir wissen, am Ende des Lebens rundet sich eine Existenz und diese Rundung der Existenz hat sehr viel damit zu tun, wie die Gemeinde auf diese Existenz blickt. Nimmt sie wahr, dass der andere mir auch mit Blick auf Grenzsituationen viel mitzuteilen hat oder wendet sie sich von dem anderen ab, weil er als so verletzlich erscheint? Meine Damen und Herren, ich bin in die Demenz eingeführt worden durch einen Großonkel von mir, der in Mainz Neurologe war und über Demenz geforscht hat. Ich war Schüler, wir haben gerne gemeinsam musiziert, er hat die Geige gespielt und ich habe ihn begleitet, vor allen Dingen spielte er gerne Mozart und Beethoven. Und er bat mich unmittelbar nach meinen mündlichen Abiturprüfungen mit mir essen gehen zu dürfen, weil er mir etwas erzählen wolle. Zuerst gingen wir aber in das Theaterstück King Lear, das sich ja im Wesentlichen auch mit der Frage des Wahnsinns, in Teilen übrigens auch mit der Frage der Demenz beschäftigt. Und der Frage, wie wir eine solche Situation verarbeiten, beziehungsweise wie unsere Umwelt, in diesem Falle ja die Töchter von King Lear, eben mit dieser Verletzlichkeit umgehen. Als wir dann zusammen beim Abendessen saßen, sagte er zu mir, lieber Andreas, ich habe eine Demenz. Weißt du, was das ist? Sagte ich, ich kenne diesen Begriff Dementia nur aus dem Lateinischen, ohne Geist. Ja? Er sagte, ohne Geist bin ich nicht. Aber mein Geist wird sich erheblich verändern. Er wird sich reduzieren, aber vor allen Dingen wird sich verändern. Ebenso meine Persönlichkeit, ebenso meine Emotionalität. Und meine Frage ist die, ob du bereit bist, weiter mit mir Musik zu machen, wenn ich immer weiter mit meiner Persönlichkeit in der Demenz verschwinde. Das war für mich eine Einführung in eine zentrale Komponente des Lebens, die der große Heidelberger Philosoph Karl Jaspers in seiner dreibändigen Philosophie mit dem Begriff der Grenzsituation umschrieben hat. Grenzen können wir nicht auflösen. Grenzen können wir nicht durch unser Denken überwinden, sondern nur durch unsere gelebte Existenz. Und ich hatte dann eben die Möglichkeit, meinen Großonkel zu begleiten, weit in diese Erkrankung hinein, bis es nicht mehr möglich war für ihn, überhaupt noch das Instrument zu halten. Es ist kein Zufall, dass, als ich seinerzeit die Möglichkeit hatte, nach Heidelberg zu kommen, ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten habe, neben den ganzen Forschungsschwerpunkten, die dort von der großen Altersforscherin Ursula Lehr inauguriert worden waren, neben diesen Forschungsschwerpunkten einen weiteren aufzubauen. Demenz. Ich hatte eben von Immanuel Levinas gesprochen, einem Philosoph, der hat gelebt von 1906 bis 1995, ein baltisch-französischer Philosoph, der ja vor allen Dingen die Anthropologie des Anderen sehr stark gemacht hat, weit über die Martin-Buber'sche Philosophie und Religionsphilosophie hinausgehend. Für Immanuel Levinas kommt zunächst der Andere mit seinem unbedingten Anspruch an uns. Und erst danach kommen wir selbst. Etwas für den Anderen zu tun, meine Damen und Herren, in dieser Philosophie bedeutet, dass ich natürlich mehr und mehr auch über mich selbst reflektiere, über den Anderen, also auch mehr und mehr zu mir selbst komme. Für uns in Heidelberg war die Frage wichtig, gilt diese Anthropologie bis in das höchste Lebensalter? Und die Bestätigung haben wir nun gefunden. Ja. Was passiert aber nun, wenn wir uns von Altersbildern leiten lassen, denen die Annahme zugrunde liegt, dass Menschen in der körperlichen Verletzlichkeit nicht mehr aktiv an einer Sorgestruktur teilhaben können? Was bedeutet das, wenn wir von der körperlichen Verletzlichkeit automatisch auf die seelische bzw. geistige Verfassung dieses Menschen schließen? Das ist das Problematische. Wir werden zwar im Durchschnitt immer älter, wir können vor allen Dingen der Medizin, wir können der Bildung, wir können der Kultur verdanken, dass wir ein immer höheres Lebensalter erreichen, aber anthropologisch und ethisch sind wir weit hinterher. Wie füllen wir diese Jahre des höchsten Alters? Und hier sage ich, Teilhabe bedeutet im Sinne der Vita Activa, der großen Philosophin und Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt, dass wir in den öffentlichen Raum eintreten, dass wir den öffentlichen Raum mitgestalten, ich darf Sie zitieren, dass wir uns in der Einzigartigkeit unseres Seins zeigen, dass wir uns aus der Hand geben, gleichsam auf die Bühne der Welt treten. Meine Damen und Herren, damit ist eben angesprochen, wie bedeutsam die Haltung des öffentlichen Raums gegenüber dem Alter in seiner Verletzlichkeit, aber auch in seiner Potentialität ist. Und als wir seinerzeit die Denkschrift aufgesetzt und veröffentlicht haben, im Alter neu werden können, haben wir uns unter anderem auch an Hannah Arendts Vita Activa angelehnt, vor allen Dingen an die wunderbare Formulierung der Gebürtlichkeit des Menschen, die übrigens bei Hannah Arendt auch eine christliche Dimension hat. Hodie Christus natum est. Heute ist Christus geboren. Und so sagt eben Hannah Arendt, immer wenn ein Mensch in den öffentlichen Raum eintritt, verwirklicht sich für mich auch dieses Hodie Christus natum est. Es kommt ein Mensch in den öffentlichen Raum, verlangt danach ausdrücklich anerkannt zu werden in seiner Einzigartigkeit, was nicht Narzissmus bedeutet, verlangt danach, dass wir uns mit ihm beschäftigen, dass wir mit ihm sprechen, dass wir gemeinsam mit ihm handeln. Und das Handeln beschreibt eben nach Hannah Arendt die höchste Form der Vita Activa. Und jetzt kommt's: Nur im öffentlichen Raum, nur im Austausch mit anderen Menschen werden wir gebürtlich leben. Hier wird der Begriff der Natalität verwendet. Gebürtlich. Hannah Arendt hat ihrem akademischen Lehrer Martin Heidegger immer vorgehalten, dass er zu früh mit dem Tod in die Philosophie eintrete. Der Mensch, der seinen Tod antizipiert und über das Aushalten dieser Erfahrung zu sich selbst kommt. In der Philosophie Sein und Zeit ein ganz zentrales Element des Subjektwerdens des Menschen. Hannah Arendt sagt, bevor du über den Thanatos sprichst, über den Tod, sprich über die Gebürtlichkeit. Und wenn du über die Gebürtlichkeit, über die Natalität sprichst, sprich über den öffentlichen Raum. Wir treten in den öffentlichen Raum ein und wir tauschen uns mit anderen Menschen aus. Das ist Teilhabe.
Was aber eben bedeutet, dass die anderen Menschen, mit denen sich ein Hochbetagter austauscht, dass diese anderen Menschen seine Einzigartigkeit betrachten, seine Individualität, ihn aber nicht als ein Glied der Verletzlichkeit einfach nur betrachten. Die Sorgeformen, die wir beobachtet haben, waren eindrucksvoll. Ich beschäftige mich mit dem Schicksal meiner Enkel und meiner Urenkel. Andere, die gesagt haben, ich gehe beispielsweise auf junge Menschen zu und frage, ob ich ihnen auch als hochbetagter Mensch noch beim Lernen behilflich sein darf. Ich gehe vielleicht sogar in den Kindergarten und lese dort vor. Ich freue mich, wenn ich in der Volkshochschule oder wenn ich in einem christlichen Bildungswerk in eine Gruppe komme, in der junge Menschen sind, mit denen ich mich austauschen kann. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich das noch in Klammern kurz sagen. Wir haben vor vielen Jahren eine große Studie durchgeführt zu der Lebenssituation der überlebenden Vernichtungslagerhäftlinge. Und zwar sind wir in allen Ländern der Welt gewesen, um jüdische Bürgerinnen und Bürger zu befragen, wie sie im hohen Lebensalter eigentlich mit den Erinnerungen an Vernichtungslager bzw. Konzentrationslager umgehen. Was uns so beeindruckt hat, war, dass im hohen und höchsten Alter, und dies zeigt uns wieder die Verletzlichkeit, dass im hohen bzw. höchsten Lebensalter die Erinnerungen an die erfahrenen Traumatisierungen wieder stärker werden. Bisweilen so stark, dass uns einzelne Frauen und Männer sagten, wir haben den Eindruck, Mengele steht wieder vor uns und entscheidet mit einer Handrichtung, ob wir ins Gas gehen oder nicht. Und diese Bilder werden im Alter extrem bedrängend. Wir haben mal in einer Theorie der Gerontopsychosomatik den Versuch unternommen, diese psychische Verletzlichkeit, diese Durchlässigkeit im hohen Lebensalter auch theoretisch aufzuklären. Das ist ja in der Tat so. Wir werden, je älter wir werden, vor allem im hohen Lebensalter, in einer besonderen Weise empfänglich für Prozesse des Altgedächtnisses. Es treten wieder sehr alte Erinnerungen, Rituale, Handlungsformen in Erinnerung, werden wieder in hohem Maße präsentisch gegenwärtig. So eben auch, wenn wir mit Traumatisierungen konfrontiert worden waren, beziehungsweise diese Frauen und Männer mit der Traumatisierung des Plans, dass man sie vernichte. Was uns so beeindruckt hat, dass es in den verschiedensten Ländern, die wir untersucht haben, immer wieder Bürger und Bürgerinnen gab, die gesagt haben, aber es gibt eine Möglichkeit, da herauszufinden. Und dann haben wir natürlich gefragt, wie? Indem du auf junge Menschen zugehst, indem du in die Schulen hineingehst und den jungen Menschen erläuterst, was ist das eigentlich Demokratie und inwiefern kannst du durch dein eigenes bestimmtes Handeln, durch dein Auftreten im öffentlichen Raum dazu beitragen, dass dieses hohe Gut der Demokratie sich ausbilden kann, sich verwirklichen kann. Wir haben daraus eine Theorie der Mitverantwortung gemacht. Eben war die Formulierung coram publico, coram Deo. Wir sprechen hier von einer Coram-Struktur aus dem Lateinischen vor, mit Ablativ, den Augen. Und wir sagen, die Coram-Struktur, mit der wir auf das höhere Lebensalter schauen, ist für uns eine dreifache oder setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Ich habe Verantwortung für mich selbst bzw. vor mir selbst. Das lernen wir beispielsweise in der Rehabilitation. Wir machen sehr viel oder arbeiten sehr viel im Bereich der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten. Wie bedeutsam ist es, dem Menschen zu sagen, du hast auch eine Verantwortung vor dir selbst und für dich selbst. Die Coram-Struktur meint, ich schaue sozusagen auf mich selbst, trete vor mich selbst. Sehr bedeutsam. Die zweite Komponente ist die Mitverantwortung. Ich habe Verantwortung für andere Menschen. Ich trete in den öffentlichen Raum, trete vor andere Menschen und versuche, etwas für diese zu tun, beziehungsweise auch darüber Rechenschaft abzulegen, was ich getan habe. Und die dritte Komponente, das ist für uns die Nachhaltigkeitsverantwortung. Das ist die Verantwortung des Menschen vor der Schöpfung, der Christ sagt, die Verantwortung des Menschen vor Gott. Und wie können wir diese wahrnehmen und wie können wir diese auf das Alter beziehen, indem wir sagen, indem ältere Menschen sich für nachfolgende Generationen engagieren, Indem ältere Menschen ihre Ressourcen in den Dienst nachfolgender Generationen stellen, tragen sie dazu bei, dass die nachfolgenden Generationen ihre Kriterien eines guten Lebens verwirklichen können, dass sie die Schöpfung bejahen und sich für die Schöpfung einsetzen. Diese Koram-Struktur der Verantwortung ist für uns in der Gerontologie, wenn wir auf das Alter blicken, von allergrößter Bedeutung. Und die Gesellschaft hat nach unserem Verständnis die Aufgabe, die Verwirklichung dieser Koram-Struktur zu fördern. Sei es durch die Daseinsvorsorge, für mich immer noch ein ganz zentraler Begriff, sei es durch die gelebte Subsidiarität, für mich ebenfalls ein ganz zentraler Begriff, beispielsweise die Subsidiaritätslehre des Oswald von Nell-Breuning, oder sei es eben dadurch, dass wir Gelegenheitsstrukturen in der Kommune und in der Gemeinde schaffen, damit ältere Menschen diese Verantwortung nicht nur vor sich selbst, sondern auch vor anderen Menschen leben können. Und da kann ich Ihnen nur sagen, wenn das gelingt, dann werden Sie die Lebensqualität, dann werden Sie das Wohlbefinden im hohen Lebensalter und dann werden Sie auch die psychische und darüber vermittelt die körperliche Gesundheit im Alter ganz erheblich befördern. Die Rede ist uns gegeben, damit wir nicht allein für uns nur sollen leben und fern von Menschen sein. Wir sollen uns befragen und sehen auf guten Rat, das Leid einander klagen, so uns befallen hat. So hat das der große Literaturwissenschaftler und Rektor der Universität Königsberg, Simon Dach, Anfang des 17. Jahrhunderts geschrieben. Und dann haben wir noch ein letzter Aspekt. Ich habe das Alter bislang begriffen aus vor allen Dingen aus einer Vulnerabilität, aus einer Verletzlichkeit her, die sich ja für uns biologisch, genetisch in der Weise erklärt, dass die Desoxyribonukleinsäure, die DNA, der Erbträger gerade im hohen Lebensalter mehr und mehr die Kontrolle über körperliche Prozesse verliert. Die Biologie ist kein Freund des hohen Alters, wie einmal ein sehr bedeutsamer Altersforscher ausgedrückt hat. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass natürlich das hohe Lebensalter evolutionär betrachtet noch ein vergleichsweise junges Phänomen ist, sich sozusagen genetisch noch nicht eingeschrieben hat. Die Tatsache aber nun, dass uns die DNA, also der Erbträger, der im Grunde genommen über alle körperlichen Prozesse Bescheid weiß, dass dieser Erbträger sich immer weiter zurückzieht aus dieser Kontrolle, führt dazu, dass wir immer verletzlicher werden. Und wir gehen davon aus, ab ungefähr Mitte des 9. Lebensjahrzehntes setzt eben dieser Prozess vermehrter Verletzlichkeit an. Darauf haben wir uns kulturell einzustellen, das haben wir in eine Anthropologie, in eine Ethik einzuschreiben und uns sehr intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir Menschen in dieser Verletzlichkeit Hilfe anbieten können. Ich habe Ihnen ja gesagt, das können wir am besten dadurch, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, im öffentlichen Raum zu verbleiben, den öffentlichen Raum mitzugestalten, Sorge zu übernehmen. Aber ich will eben gerne noch den Aspekt der Potenziale nennen und damit noch einmal an den Beginn meines Vortrags anschließen. Der Augenblick ist mein und nehme ich den in Acht, so ist er mein, der Jahr und Ewigkeit. Einer der größten Staatsmänner, die wir in der Geschichte unseres Kulturkreises haben, Solon, hat 600, 500 vor Christi Geburt einmal eine ganz zentrale Aussage getroffen, als 79-Jähriger. Ich werde alt und lerne jeden Tag hinzu. Gerasco, da haben Sie dieses Geronto. Gerasco, ich werde alt. Deae Polladidas Komenos. Ich werde alt und lerne jeden Tag hinzu, sagt er als 79-Jähriger. Das ist übrigens etwas, was wir bis in das hohe Lebensalter beobachten können. Auch wenn wir kognitiv verletzlich werden, wenn wir bestimmte Informations- und Wahrnehmungsprozesse nicht mehr so schnell verarbeiten können, auch wenn wir möglicherweise nicht mehr diese Kraft der Inhibition haben, das heißt einschießende Gedanken zurückzudrängen. Wir sind bis in das höchste Lebensalter hinein lernfähig. Da haben wir wunderbare Ergebnisse aus dem psychobiologischen oder biopsychologischen Labor, in dem Sie sehen, wie sich Zellverbände bis in das höchste Lebensalter neu gruppieren, wenn wir Neues lernen. Wie die Präzision der Erregungsübertragung immer mehr zunimmt über die Zellmembran, über den gesamten Zellverband, wenn wir lernen und was uns am meisten beeindruckt, wie sich die DNA, Erbträger immer wieder neu öffnet, wenn wir neu lernen. Und wenn der Erbträger sich öffnet, wissen wir, es wird Information abgelesen. Aus diesem Grunde plädieren wir für Umwelten, in denen ältere Menschen lernen. Wir plädieren für Umwelten, in denen sich ältere Menschen gefordert sehen. Beispielsweise sagen wir ja, es ist ganz wunderbar, wenn 55, 60, 65-Jährige in einem Unternehmen in Generationen-Tandems arbeiten, mit jungen Menschen zusammen. Wir haben darüber sehr viele Daten, nicht, wie ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Jüngeren zusammenarbeiten und wie aus dieser Zusammenarbeit eine unglaubliche Kreativität bzw. Produktivität erweckt. Der Ökonom Axel Börsch-Suppan vom Max-Planck-Institut in München hat da wunderbare ökonomische Daten beigesteuert. Gerade in Generationen-Tandems, also in denen Jung und Alt zusammenarbeiten, ist die Produktivität innerhalb eines Unternehmens am höchsten. Und wenn wir dann ausführlich untersuchen, woran liegt das, dann bekommen wir auf der einen Seite sehr schöne Hinweise von den jüngeren Menschen, die sagen, die Wissenssysteme älterer, die Erfahrungen älterer, die reflektierten Erfahrungen älterer Menschen, ihre Handlungsstrategien sind für uns ein wunderbarer Fundus, etwas ganz Neues zu versuchen. Und die Älteren sagen uns, es ist natürlich herrlich, wenn du diese Kreativitätsformen junger Menschen findest und dich von ihnen beeindrucken lässt. Das ist so entscheidend. Die Potenziale, die Kräfte, die Ressourcen des Alters zu erkennen, die im psychischen Bereich vor allen Dingen in einer sehr differenzierten Wahrnehmung des eigenen Selbst in seinen Möglichkeiten und Grenzen liegt, beziehungsweise im kognitiven Bereich vor allen Dingen in den Wissenssystemen, in dem Überblick. Und diese Wissenssysteme, diese differenzierten Wissenssysteme, dieser Überblick trägt erheblich dazu bei, dass man jüngere Menschen erheblich befördert. Aus diesem Grunde halten wir ganz viel von den Strategien der Unternehmen, die sagen, wir holen auch ehemalige ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder ins Unternehmen zurück. Ich habe es vor 3 Wochen erfahren, wie sich das anfühlt als Ehemann einer Ehefrau, der das passiert ist, die jetzt gerade entrentet wurde. Also wir haben Kinder, wir haben Enkelkinder, wir beschäftigen uns mit denen und das ist ganz wunderbar. Und meine Frau hat dann eben gesagt, was freue ich mich jetzt eben auf die Zeit, da kann ich mich erst recht um die Kinder und Enkelkinder kümmern, wo ich immer gesagt habe, wenn es zu viel wird, sind es auch zweifelhafte Segnungen, sei da ein bisschen vorsichtig. Und dann kam ein Anruf, sie war früher Direktorin einer größeren Einrichtung zum Thema Alter und dann kam eben ein Anruf des Vorstands, haben Sie nicht Lust, bis zu Ihrem 70. sich wieder zu verpflichten, vollumfänglich als Direktorin zu arbeiten. Ich wurde da nur ganz kurz gefragt, habe dann aber auch gerne meine Zustimmung gegeben, weil ich einfach der Meinung bin, Selbst- und Weltgestaltung gehören zusammen und wenn das jemand kann, soll er es machen. Meine Frau hat gesagt, du musst keine Sorge haben. Ich liebe dich sehr, liebe dich zutiefst, du tust das auch. Mit dir wird es auch nie langweilig. Aber ich finde es schon ganz schön, wenn ich doch nochmal arbeiten gehen kann. Warum? Weil ich einfach gerne mit nachfolgenden Generationen etwas tun will, weil ich auch gerne etwas mit älteren Menschen tun will. Sie hat niemandem eine Stelle weggenommen, sondern man ging eben davon aus, wir brauchen gerade für dieses Portfolio eine Person, die über besondere Erfahrungen auch in der Kommunikation mit Menschen verschiedenster Lebensalter verfügt. Meine Damen und Herren, das wird uns in Zukunft mehr und mehr beschäftigen. Wir bekommen mehr und mehr Anfragen von Unternehmen, inwiefern halten Sie das für eine gute Strategie, Bildungsprogramme aufzusetzen, die dazu beitragen, dass Menschen über ihren gesamten Berufszyklus Leistungsfähigkeit aufrechterhalten, Freude an der Arbeit aufrechterhalten, in der Lage sind, auch Kompetenzen zu erweitern und inwiefern können wir möglicherweise dazu beitragen, dass diese Menschen sich nach Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zivilgesellschaftlich, bürgerschaftlich engagieren beziehungsweise dazu beitragen, dass sie in die Arbeitswelt zurückgehen. Meine Damen und Herren, ich will nur einen Posten hier kurz erwähnen. Wir müssen uns mit dem Thema der sozialen Ungleichheit auf dem Gebiet der Bildung auseinandersetzen. Bildung ist eine der zentralen Variablen, Parameter für soziale Ungleichheit. Wir müssen ungleich mehr in Bildung investieren, um auf diese Art und Weise auch jene Menschen teilhaben zu lassen an der Potenzialentwicklung bis in das Alter hinein, die am Anfang ihres Lebens in erheblichem Maße bildungsbenachteiligt gewesen sind. Die Bildungsbenachteiligung, die soziale Ungleichheit auf dem Gebiet der Bildung, die beobachten Sie bis in das hohe Lebensalter hinein. Sie beobachten Sie, wenn es um die Alltagsgestaltung geht, wenn es um die sozialen Netzwerke geht, beziehungsweise auch, wenn es um die Psyche, beziehungsweise körperliche Gesundheit geht. Aus diesem Grunde die beiden Kirchen mit ihrem Memorandum zur sozialen Ungleichheit etwas veröffentlicht haben, was uns auf dem Gebiet der Altersforschung zutiefst interessiert, weil sie als Altersforscher in besonderer Weise Zeuge werden der Ergebnisse einer sozialen Ungleichheit. Soziale Ungleichheit bedeutet, dass die Menschen nicht bis ins Alter kommen, beziehungsweise chronisch krank in das hohe Lebensalter kommen, finanziell, vor allen Dingen in Bezug auf soziale Netzwerke, vor allen Dingen in Bezug auf Verwirklichung von Kultur, erheblich benachteiligt. Auch darin sehe ich eine große Herausforderung unserer Gesellschaft. Ich ende mit einem Gedicht, in dem Sie noch einmal diesen Aspekt der Selbstgestaltung, der Verantwortung des Menschen vor sich selbst, in der Hinsicht, dass er Potenziale verwirklichen kann, aber auch seine Verletzlichkeit annehmen muss, in bemerkenswerter Weise niedergeschrieben sehen. Es ist von Paul Fleming, ein Barockschriftsteller, der ja leider nur 31 Jahre alt wurde. Übrigens nicht nur ein großer Theologe und Schriftsteller, auch ein großer Mediziner, hat gearbeitet an der Universität Louvain. Und er schreibt Anfang des 17. Jahrhunderts das Gedicht, das ich für eines der größten in der deutschen Literatur, der deutschsprachigen Literatur halte. Sei dennoch unverzagt. Gib dennoch unverloren. Weich keinem Glücke nicht. Steh höher als der Neid. Erfreue dich an dir und acht es für kein Leid. Hat sich gleich wieder dich Glück, Zeit und Ort verschworen. Was dich betrübt und labt, halt alles für erkoren. Nimm dein Verhängnis an. Lass alles unbereut. Tu, was getan muss sein. Und ehe man dir's gebeut, was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren. Was klagt, was lobt man doch? Sein Unglück und sein Glücke ist ihm ein jeder selbst. Schau alle Sachen an. Dies alles ist in dir. Lass deinen Eitlen warten. Und ehe du fürder gehst, so geh in dich zurück. Wer sein Selbstmeister ist und sich beherrschen kann, dem ist die weite Welt und alles untertan. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.